Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon nun Jana Poljarin vom European Council on Foreign Relations, einer außen- und sicherheitspolitischen Denkfabrik mit einem Sitz auch in Berlin. Guten Abend, Frau Poljarin.
Guten Abend.
Bekommt mit diesem Gipfel die von Olaf Scholz Ende Februar angekündigte Zeitenwende jetzt langsam Konturen?
Ich würde sagen, so ein bisschen. Es wird deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland sich im Kreise der G7 durchaus als Führungsnation versteht. Ich glaube, so ist Scholz hier auch aufgetreten, sehr inklusiv, aber dennoch auch mit dem Anspruch, dass er hier der Gastgeber ist und alle zusammenbringen muss. Aber für mich stellen sich trotzdem noch viele Fragen, gerade auch, wie es in der Unterstützung der Ukraine weitergehen soll und so weiter.
In allen Reden, auch heute, in allen Stellungnahmen wird die Geschlossenheit der G7 gegenüber Putin als wichtigster Eckpfeiler betont. Hat der Krieg tatsächlich die Gruppe der 7 führenden Industrienationen wieder vereint? Ist das zumindest ein Ergebnis, das man festhalten kann?
Ja, das würde ich in jedem Fall sagen. Und ich würde sagen, seit der Krieg angefangen hat, war die G7 als Gruppe wirklich ein ganz entscheidendes Forum, wo sich ganz eng abgesprochen wurde. Also hat der Kreis über die EU und die NATO-Staaten hinaus, auch mit Japan, war ein zentrales Forum und hat auch dieser Tage wieder bewiesen, dass sie den festen Willen haben, zusammenzustehen und dieses Signal auch in die Welt zu senden.
Sie sagen, G7 sind wichtig, die Geschlossenheit der G7 sind wichtig, aber auf der anderen Seite fehlen ja ganz wichtige Akteure für diese neue Weltordnung, unter anderem China.
Ja, ich glaube, was viele hier umtreibt, auch die Bundesregierung, ist, dass man Sorge hat, dass die G7 wahrgenommen werden als exklusiver Club. Der alte Westen im Prinzip, der auch im Niedergang begriffen ist, und auf der anderen Seite eben die aufstrebenden Autokratien, insbesondere China, und dann die Autokratie vielleicht im Niedergang Russland in Allianz verbunden, und dass diese beiden Länder so eine Art anti-westliches Camp anführen und man in so eine Blockkonfrontation schlittert, wo der Westen im Prinzip gegen den Rest steht. Und deswegen fand ich auch sehr wichtig, dass das Signal jetzt hier aus Elmau eben auch sein sollte, dass man die Partnerländer an Bord holt, dass man versucht, da einen Dialog zu führen, auch Verständnis herzustellen gegenseitig, wo man steht, auch gerade was Russland betrifft. Und ich glaube, das ist so neben der Einigkeit mit Blick auf Russland und die Ukraine das zweite Zeichen, was die Staats- und Regierungschefs setzen wollen, dass sie eben kein Club sind, sondern die Welt sozusagen einladen. Die demokratische Welt zumindest.
Frau Poljarin, Sie sagen Blockkonfrontation, das müsse man vermeiden. Olaf Scholz hat ja heute davor gewarnt, vor einer Teilung der Welt in einen globalen Westen und den Rest der Welt. Das hat Olaf Scholz, dieses Bild hat er verwandt, dieses Bild hat er gemalt und gesagt, dies wäre ein Erfolg für Putin und den Kreml. Würde das tatsächlich dem russischen Präsidenten in die Karten spielen?
Ja, ich glaube schon, weil wir müssen uns ja nur mal quasi unser deutsches Modell angucken, unser Wirtschaftsmodell, was ja auf einer funktionierenden Globalisierung und auf im Prinzip einem offenen Welthandel fußt, darauf, dass es eben keine Handelsbarrieren und Grenzen gibt. Wenn jetzt die Welt mehr und mehr wieder in Blöcke zerbricht, auch wenn man in die Wirtschaft denkt, mit unterschiedlichen Wirtschaftszonen, mit unterschiedlichen Standards, ist das für ein Land wie Deutschland eine Bedrohung. Wir brauchen die regelbasierte internationale Ordnung, damit wir weiter prosperieren können.
Wird es denn den G7 gelingen, diese regelbasierte Außenpolitik zu gestalten und Putin in die Schranken zu weisen, ohne die Unterstützung der anderen Global Player wie Indien oder China, die ja beide bislang nicht mitmachen bei den Sanktionen gegenüber Moskau?
Ja, ich glaube, was die Russlandpolitik anbelangt, hat man sich hier auf dem Gipfel ein bisschen an den Partnerländern, die man eingeladen hat, die Zähne zerbissen, insbesondere Indien, aber auch Südafrika, Senegal. Es hat Olaf Scholz heute auch gesagt, dass man eben in Bezug auf Russland sozusagen darüber übereinkommt, nicht übereinzustimmen. Aber ich glaube, in anderen Bereichen gibt es durchaus Kooperationen. Zum Beispiel haben ja die 5 Partnerländer auch quasi die Klimakund- oder Abschlusserklärung, die heute rausgegeben wurde, mitgetragen. Das ist, glaube ich, ein Erfolg. Und ich glaube schon, dass es sehr viele Kooperationsmöglichkeiten gibt. Was ich die entscheidende Initiative fand, die quasi die G7 gesetzt haben, vielleicht auch gegen China oder zumindest um Einfluss zu nehmen global, ist diese Initiative für Infrastruktur und Investitionen, wo man eben 600 Milliarden Dollar in die Hand nehmen möchte, um globale Infrastruktur zu entwickeln, auch in Schwellen- und Entwicklungsländern, in Ländern, wo eben China auch sehr aktiv ist, durch die Seidenstraße. Und das soll sozusagen das sein, was man daneben stellt.
Werden diese 600 Milliarden Euro an Unterstützung denn ausreichen in den nächsten Jahren für Stoppschilder auf der neuen chinesischen Seidenstraße?
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das Geld ausgibt. Die Idee ist eben, das auch zu verbinden mit Investitionen in Klimaschutz in den Ländern. Also, dass man den Ländern hilft, ihre Wirtschaften so zu transformieren, dass sie eben nachhaltiger arbeiten können. Ich glaube, der Wille ist da. Es kommt darauf an, das Geld nun bereitzustellen. Das soll auch nicht nur staatliches Geld sein, sondern sehr viel auch privates Geld, was man da zusammentragen will. Aber Joe Biden hat es ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir als Demokratien sind schlagkräftiger als die Autokratien. Und wenn wir das jetzt hier hinstellen, dann wird es attraktiver sein. Ich glaube, die Probe wird die Zeit zeigen.
Sie haben, Frau Poglierini, in einer Ihrer ersten Antworten die Geschlossenheit der G7 gelobt, aber gleichzeitig gesagt, da fehlt noch einiges an Unterstützung der Ukraine. Wie wirksam sind denn nach Ihrem Eindruck bislang die bisher verhängten Sanktionen? Bereitet dies Putin tatsächlich schlaflose Nächte, so wie es Olaf Scholz ja ein wenig scherzhaft vielleicht gesagt hat?
Ich glaube schon, dass die Sanktionen wirken, aber sie wirken eben auf die Dauer. Es wurde ja hier auch diskutiert, ob man eine Ölpreisobergrenze zum Beispiel als neue Sanktion beschließen könne. Und da ist eben die Frage, da bräuchte man zum Beispiel eigentlich auch so ein Land wie Indien, was eben jetzt Abnehmer ist, derjenigen Energie, die wir nicht mehr beziehen, insbesondere eben Öl. Und das ist sehr schwierig. Und ich glaube auch, das sechste Sanktionspaket, die Verhandlungen dazu der Europäischen Union, hat gezeigt, wie schwierig es mittlerweile ist, da auch einen Kompromiss zu finden. Es gab auch die Diskussion über einen Gaspreisdeckel. Ich glaube, das ist in der EU nicht mehrheitsfähig. Jedenfalls ist das so mein Eindruck. Und ich glaube, wir müssen die Sanktionen wirken lassen. Und ich glaube, wir haben schlagkräftige Sanktionen beschlossen. Aber man merkt jetzt auch, wie schwer es eben fällt, da noch was draufzulegen.
Aber man kann durchaus festhalten, also die westlichen Sanktionen, die kommen jetzt an ihre Grenzen und laufen vielleicht sogar ein wenig ins Leere, wenn es nicht gelingt, andere Länder wie eben Indien oder China mit ins Boot zu bekommen.
Ja, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Russland versucht natürlich gerade zu diversifizieren und macht sich dadurch auch abhängig von China zum Beispiel massiv, wo ja auch die Wirtschaftskooperation in diesem Freundschaftsvertrag vom Februar besiegelt wurde oder nochmal fester geschlossen wurde. Und eben ein Land wie Indien hat sich auch angeboten. Aber ich glaube trotzdem, dass die Sanktionen beißen, gerade auch im Technologiesektor, wo ja auch nochmal Überlegungen sind, ob man das verschärfen kann, dass eben Russland nicht mehr an neue Technologien kommt, die es braucht. Also ich würde die Sanktionen mal noch nicht verloren geben, aber wir brauchen einen langen Atem. Und da sagt Putin ja, dass wir den nicht haben, weil spätestens im Winter, wenn alle westlichen Gesellschaften frieren, den Regierungen quasi die Puste ausgeht.